Deutschlandfunk zur Diskussion. Heute nicht nur ein Segelschiff. Die Gorch Fock als Symptom der deutschen Rüstungsmisere. Die Diskussionsleitung hat Klaus Remme.
Guten Abend in alle Richtungen. Ich hatte kurz überlegt, diese Diskussion mit einem Lied zu eröffnen, einem Shanty, in dem von einem schlanken Bug und von hohen Masten gesungen wird, von weißen Segeln, die sich blähen, und einem geliebten Schiff, der Gorch Fock. Ich habe dann darauf verzichtet, weil diese Romantik vielleicht den falschen Ton setzen würde, einen Ton, der möglicherweise mit dafür verantwortlich ist, dass wir über Verschwendung und über Missbrauch von Steuergeldern reden müssen. Seit Jahren liegt der einstige Stolz der Bundesmarine im Trockendock, und unabhängig von Zahlungsstopps und von Baustopps und von staatsanwaltschaftlichen Ermittlungen gilt bis heute, ohne dass auch nur ein Hammer fällt und eine Schraube gedreht wird, kostet das Schiff im Dock 10.000 Euro am Tag. Jetzt kann man fragen, muss man 45 Minuten lang über ein altes Schiff diskutieren? Wir glauben, es geht um mehr als ein Schiff. Die Gorch Fock ist möglicherweise ein Beispiel für Fehlentwicklungen in einem Ministerium, das fast täglich wegen Misswirtschaft und Strukturfehlern öffentlich angegriffen wird. Ich habe drei Bundestagsabgeordnete eingeladen, die sich seit langem damit befassen. Alle drei sitzen sie im Verteidigungsausschuss. Siemtje Möller von der SPD ist bei uns. Sie ist Berichterstatterin in Sachen Gorch Fock für ihre Fraktion. Sie vertritt den Wahlkreis Friesland-Wittmund-Wilhelmshaven, von wo sie heute zugeschaltet ist. Guten Abend, Frau Möller.
Moin.
In Lübeck begrüße ich Ingo Gedichens, CDU, Wahlkreis Ostholstein, Stormann Nord, über 30 Jahre Berufssoldat bei der Marine. Auch er ist Berichterstatter im Ausschuss für seine Fraktion, für die Gorch Fock. Herr Gedichens, hallo.
Hallo, Herr Remme.
Und bei mir im Studio hier in Berlin, im Hauptstadtstudio, ist Tobias Lindner von den Grünen, Wahlkreis Südpfalz, der Vollständigkeit halber. Ob man seiner Fraktion im Verteidigungsausschuss nochmal willkommen an alle. Wir sind außerhalb der Sitzungswochen im Parlament, das erklärt die Zuschaltungen aus dem hohen Norden. Es gibt gerade im Fall Gorch Fock zahllose Facetten, mit denen wir einsteigen könnten. Es gibt die Papierlage mit Berichten des Bundesrechnungshofs, Stellungnahmen des Ministeriums. Ich sagte staatsanwaltschaftliche Ermittlungen. Ich würde zu Beginn den zeitlichen Raum, über den wir hier heute sprechen, gerne nach hinten eingrenzen. Und die Frage an alle lautet, wann wurde die Gorch Fock aus Ihrer Sicht vom Stolz der Marine zu einem veritablen Problemschiff? Frau Möller, wollen Sie anfangen?
Also für mich wurde der Fall virulent, als tatsächlich es öffentlich wurde, dass es Ermittlungen gibt oder sagen wir Bestrebungen vor dem Verwaltungsgericht, die Vorstände abzulösen, weil dann auch die gesamten Korruptionsvorwürfe zutage traten. Und da wurde für mich das eigentlich noch viel offensichtlicher, was, über was wir reden, eben nicht nur über ein Schiff und den Bedarf und ob und wie die Gorch Fock instand gesetzt werden sollte, sondern eben über viel mehr, was da noch im Raum steht. Das haben Sie ja auch angerissen in Ihrer Einleitung.
Und wann war das grob?
Das war Dezember letztes Jahr.
Okay. Herr Gedichens.
Also bei mir war das schon etwas früher, und zwar als wir den tödlichen Unfall hatten von der Frau Obermarzele und wir das Schiff von Ushuaia zurückholen mussten. Da ging sie dann ja in die Werftliegezeit 2012. Und da war eigentlich schon der Lack dieses Symbolschiffs ordentlich angekratzt, denn die Marine musste Sicherungsmaßnahmen vornehmen. Wir haben einen Übungsmast an der Marineschule in Mürwik installiert, um an Land schon das Aufentern zu üben. Also die Gorch Fock war immer mehr als nur Ausbildungsplattform und Vorzeigeschiff der deutschen Marine. Und von daher hatte ich schon Befürchtungen, dass dieses Schiff, was ja einen hohen Symbolgehalt hat und bekannt ist in der ganzen Bundesrepublik, hatte ich schon ein wenig Angst. Und dann setzte sich ja im Grunde genommen das fort, worüber wir heute noch reden werden.
Das klingt jetzt so, als würden Sie einen Zusammenhang sehen zwischen einem tödlichen Unfall und der dann folgenden Instandsetzung. Das wollten Sie nicht sagen, oder doch?
Nein, das wollte ich auf keinen Fall sagen. Aber wir haben das Schiff dann ja zurückgeholt und dann hat man ja die ersten Schäden am Unterwasserschiff festgestellt, als man Stahlballast gegen Bleiballast ausgetauscht hat. Und da war ja schon ein Drittel des Unterwasserschiffs musste ja schon erneuert werden.
Tobias Lindner, ich sehe in Berichten des Bundesrechnungshofs, dass nicht erst seitdem die sogenannte Kostenexplosion stattfand im Trockendock von geplanten 10 auf möglicherweise einen dreistelligen Millionenbetrag für die Instandsetzung viel Geld geflossen ist, sondern schon seit 2004 in diesen Berichten auftauchen, dass immer wieder mal einstellige Millionensummen fällig waren. Wann haben Sie Ihr Augenmerk auf die Gorch-Fock gelegt?
Also ich muss sagen, ich wurde richtig skeptisch im Frühjahr 2018, als die Ministerin zum zweiten Mal von Kostensteigerungen erfahren hat, zum zweiten Mal sich entschieden hat, ja, wir sanieren weiter. Das war für mich so ein Punkt, der mich an andere Großrüstungsprojekte erinnert hat, dass es immer scheibchenweise teurer wird. Deswegen habe ich ja dann auch im Sommer eine kleine Anfrage an die Bundesregierung zu Gorch-Fock gerichtet. Und natürlich ist es dann quasi ein i-Tüpfelchen, wenn im Dezember wir die Information erhalten, jetzt gibt es auch noch Korruptionsvorwürfe. Aber man muss ganz klar sagen, Fehler wurden weit vorher gemacht. Die Werft, was die gemacht hat, das hat kriminelle Züge. Was der alte Vorstand gemacht hat, ist aus meiner Sicht, geht es in den Bereich des Strafrechts ganz klar und deutlich hinein. Aber die Erzählung wäre natürlich zu einfach, jetzt die Marine und das Verteidigungsministerium lediglich als das arme Opfer einer bösen Werftführung darzustellen. Nein, da sind Fehler weit vorher gemacht worden und das muss man jetzt aufarbeiten. Nicht nur, um rauszufinden, wer verantwortlich war, sondern vor allem, um was für die Zukunft zu lernen, dass, wenn man die Gorch-Fock fertig sanieren sollte, man zumindest für die Zukunft weiß, okay, was kosten uns zukünftige Instandhaltungsmaßnahmen.
Es gibt ja ganz viele Dinge, wenn man sich in die Dokumente einarbeitet, wo man nur den Kopf schütteln kann und man sich fragen kann, das hätte man doch früher merken müssen, warum hat da keiner Stopp geschrien? Wenn ich jetzt mal trenne, die möglicherweise kriminellen Machenschaften auf der Werft, auch die Korruptionsvorwürfe, die es auf der anderen Seite in Teilen des Ministeriums gibt, und nur auf die Instandsetzung, den Plan der Instandsetzung und die Fehler, die dabei gemacht worden sind, schaue. Was müssen wir dann in den Fokus nehmen?
Also man muss sich natürlich die Frage stellen, wer hat überhaupt Verantwortung getragen und welches Wissen hatte man überhaupt noch über den Zustand des Schiffs? Das ist ja, das sieht man auch in Rechnungshofberichten schon rausgearbeitet worden. Es war nicht klar, ist der Nutzer verantwortlich, ist das Marinearsenal verantwortlich, wer muss eigentlich sich das Schiff anschauen? Hätte man nicht wissen können, dass es teurer wird? Und natürlich muss man die Frage stellen, wer hat welche Instandsetzungsmaßnahme beauftragt? Das beginnt ja bei der Frage, muss wirklich die Takelage, also der Bereich, wo die Segel dranhängen, jetzt mal unfachmännisch gesprochen, muss der wirklich komplett erneuert werden. Es geht über so Fragen, ob Teakholz auf allen Decks verlegt werden muss, ob man ehemalige Nieten wieder aufschweißt. Ich habe die Ministerin selbst gefragt, wer hat denn das veranlasst, wer hat das entschieden? Das sind ja alles Kostensteigerungen. Und die Antwort war, naja, das wurde gemeinsam entschieden aus Gruppen von Werft, Marine und Marinearsenal. Also neudeutsch das Stichwort Verantwortungsdiffusion und das muss man auflösen.
Herr Gerlichen, Sie können uns das vielleicht kurz erklären. Es taucht ein Wort, das auch gerade gefallen ist, immer wieder auf. Das gehört nicht zum normalen Sprachgebrauch. Marinearsenal, das kommt immer wieder in den Unterlagen vor. Was ist das genau?
Also das Marinearsenal hat an den Standorten Wilhelmshaven und bislang Kiel Arbeiten übernommen, um Schiffe in eine Werft zu geben, also demilitarisieren, die Waffe von Bord zu nehmen und Kryptoeinrichtungen auszubauen oder aber auch leichte Werftarbeiten zu machen. Da sitzt also die Expertise der Marine, wie man mit Werftarbeiten genau umzugehen hat. Das ist in hoher Zahl sind das Beamte, die sich über viele Jahre mit Marineschiffbau auskennen und dementsprechend auch Aufträge im laufenden Verfahren erteilen können.
Jetzt habe ich erwähnt, dass Sie viele, viele Jahre Soldat der Marine waren. Darf ich daraus schließen, dass Sie in dieser Runde möglicherweise am ehesten als Verteidiger dieser Instandsetzung des Schiffes gelten können, auch wenn möglicherweise auch aus Ihrer Sicht eine solche Kostenexplosion nur schwer zu erklären ist?
Nein, Verteidiger, ich erkenne an, dass die Marine sehr genau dargelegt hat, dass ein Segelschulschiff für die Basisausbildung für Offiziersanwärter notwendig ist. Und das erachte ich auch so. Große Konzerne machen Teambuilding in Survival-Training, um Führungskräfte auf ihren Job vorzubereiten. Und ich sage mal, ein Marineoffizier, der irgendwann mal das Kommandantenzeugnis bekommt, braucht eine Teamfähigkeit und braucht auch die Gewalten, die man erlebt auf dem Meer und auf einem Segelschiff. Diese Erfahrung muss man machen, die kann man nicht in einer klimatisierten Brücke auf einer modernen Korvette oder Fregatte erfahren. Und von daher finde ich schon richtig, dass Deutschland wie andere Nationen auch ein Segelschulschiff vorhält. Und ich sage mal, in dem ganzen Verfahren hat die Gorch Fock über 60 Jahre als Aushängeschild dieser Bundesrepublik nicht nur die seemännische Basisausbildung geliefert, sondern sie war auch für die Diplomatie ein Aushängeschild. Ich erinnere hier nur an die 70er Jahre, als wir in viele Häfen nicht mit einer Fregatte oder mit einer Korvette oder Zerstörer hätten einlaufen können, die Gorch Fock auch diplomatische Dienste geleistet hat. Mhm. Das fällt heute mehr und mehr in den Hintergrund, weil die Marine dieses Schiff braucht. Und deshalb bin ich dafür, dass man sie jetzt, nachdem man so viel Geld schon investiert hat, auch zu Ende repariert.
Frau Möller, Widerspruch?
Ich würde das auch so sehen wie Herr Gedichens. Wir haben auch als SPD uns klar dazu bekannt, dass der Bedarf an einem Segelschulschiff durchaus zu rechtfertigen ist. Ich glaube auch, dass die Frage nach dem Ob eigentlich ein bisschen an dem Problem vorbeigeht. Denn worüber wir reden, ist einmal sind die Kostenexplosionen, ist die Verantwortungsdiffusion und ist die Korruption, die im Raum steht. Also für mich, wenn wir jetzt die Frage nach dem Ob beantworten, reden wir nicht über das, worum es eigentlich gehen sollte. Denn was ja schon angeklungen ist, einmal dieser Instandsetzungsprozess, dass wir da nicht klare Zuständigkeiten haben. Wenn wir uns angucken, dass eben seit 2012 die Nutzung, also die Instandsetzung von militärischem Gerät und von Waffensystemen, also auch von Schiffen, nicht mehr beispielsweise eben bei den Schiffen bei der Marine liegt, sondern eben im BAMBW. Heißt ja auch, dass die...
Wo liegt sie?
Im Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnologie, Nutzung der Bundeswehr, okay, in Koblenz. Das heißt, es gibt eine Verantwortungsverschiebung von dem Nutzer, also von der Marine, hin zu einem Amt, das eine ausgelagerte Behörde des Verteidigungsministeriums ist. Wenn wir jetzt also uns überlegen, hier in Wilhelmshaven hatten wir vorher die Marine und auch das Marinearsenal, die hatten die Zuständigkeit für das Schiff. Und sind dann da draufgegangen und waren, wie so gute Ingenieure oder Projektleitungen das eben machen, waren sie mindestens einmal die Woche auf dem Schiff und haben dann gesagt, Moment mal, dafür hast du aber nur 50 Stunden gebraucht oder Moment mal, diese Arbeit ist noch nicht gut ausgeführt, das musst du nochmal machen. Wenn nun also eine einfach aufgrund der örtlichen Distanz mehr Distanz auch entsteht zwischen Projektleitung und Schiff, heißt es natürlich auch, dass quasi eine Atmosphäre entsteht, wo man eben nicht mehr so genau hinschaut und wo dann auch, sagen wir, Fantasiezahlen, was geleistete Stunden, aber auch was Kosten angeht, dann auch möglich zu sein scheinen. Also die Frage ist für mich, wie ist es möglich, dass eine so große Kostenexplosion entstanden ist, dass sie auch der Ministerin vorgelegt wurde und dass sie auch dann gesagt hat, ist okay, das hat sie ja nicht allein entschieden, sondern mit Beratung. Und gleichzeitig, wie ist es dann möglich, dass offensichtlich einzelne Personen hier mit krimineller Energie so viel Geld beiseite geschafft haben? Wir reden über 30 Millionen. Das ist eben nun auch nicht ein bisschen Korruption, sondern sehr, sehr viel. Und da muss es ja irgendeine Atmosphäre oder eben auch eine Nichtverantwortung gegeben haben, eine Nichtaufsicht, die dazu geführt hat, dass.
Frau Möller, ich will dennoch kurz in der Runde klarstellen, ob wir Konsens haben bei dieser Ob-Frage. Dazu haben sich jetzt Ingo Gedichens von der CDU und Sie von der SPD geäußert, Tobias Lindner. Erkennen auch Sie den Bedarf eines Großseglers für die Marine an? Und wenn ja, was folgt daraus?
Das ist nicht genau die Frage. Ich finde, man muss den Bedarf eines Großseglers und den kann ich anerkennen. Wenn die Marine mir sagt, das macht Sinn, und Ingo Gedichens hat es ja durchaus, finde ich, mit Argumenten hier ausgeführt, wenn so ein Bedarf vorhanden ist, dann soll die Marine auch weiterhin einen Großsegler haben. Ich verstehe auch darüber hinaus, dass die Gorch Fock, wir müssen ja sagen, das ist hier die Gorch Fock 2, die im Dock liegt, nicht mehr die Original-Gorch Fock, die liegt als Museumsschiff in Stralsund, dass da das Herz vieler Menschen dran hängt, das kann ich auch verstehen. Aber beides darf nicht dazu führen, dass wir jetzt irgendwie den Kopf verlieren und fertig sanieren auf Teufel komm raus. Es sind bereits 69 Millionen Euro an Steuergeld ausgegeben worden für die Sanierung. Man muss sich ganz klar machen, das Geld ist weg, ob wir weiter sanieren oder nicht. Das Geld ist ausgegeben. Und ich finde, bevor man jetzt irgendwie weitermacht, soll das Ministerium mal zwei belastbare Zahlen kalkulieren. Nämlich zum einen, was würde es kosten, wenn wir die Sanierung jetzt abschließen? Und zum anderen, was würde es kosten, wenn wir einen neuen Großsegler, eine Gorch Fock 3 bauen und wie lange würde das dauern? Ich finde, die Informationen muss man auf dem Tisch haben und dann muss man es anhand dieser Kriterien wirtschaftlich entscheiden.
Ich habe gestern es war, glaube ich, in der vergangenen Woche ein interessantes Interview gelesen mit einem Schiffsbauingenieur namens Detlef Löll, der ausgeführt hat, dass er gerade auf einer spanischen Werft ein Großsegler gebaut wurde, 25 Meter länger als die Gorch Fock, doppelt so große Segelfläche wie die Gorch Fock, für die indonesische Marine, Gesamtkosten 65 Millionen Euro. Vergleichbar oder nicht? Frage in die Runde.
Also zum Teil. Es ist der Punkt ist, es wird immer wieder von der Marine ausgeführt, ein Neubau eines Großseglers wäre schwierig wegen der deutschen Vorschriftenlage. Und ich will dieses Argument auch nicht komplett abtun. Wir haben uns in der letzten Sitzungswoche im Haushaltsausschuss im Beisein von Ministerin und Bundesrechnungshof genau über diese Frage unterhalten. Und der Rechnungshof war sehr wohl der Meinung, da hat er auch Bundeswehrdienststellen, jetzt kommt wieder eine Abkürzung, BAJUD-BW, das ist das Bundesamt für Infrastruktur, Umwelt und Dienstleistungen der Bundeswehr, der hat dort nachgefragt mit der Auskunft, ja, man könnte auch eine Ausnahmegenehmigung erteilen. Ich bin bei Äußerungen im Konjunktiv immer ein bisschen vorsichtig, aber ich finde es genau eine Frage, die man erörtern muss, wenn man ein Schiff neu bauen würde, nach welchen Vorschriften müsste dies geschehen und was würde dies für die Zeit bedeuten? Wie gesagt, ich kann mir beide Lösungen vorstellen, aber ich will belastbare Informationen zuerst auf dem Tisch haben, bevor ich in irgendeine Richtung abbiege.
Also dazu muss man sagen, Herr Remme, dass es im Oktober 2016 schon mal einen Baustopp gegeben hat und dass hier eine Wirtschaftlichkeitsuntersuchung in Auftrag gegeben wurde. Meine Forderung an die Ministerin war damals, dass man dann aber bitte eine Gesamtkostenrechnung aufmacht, bis man einen Neubau der Marine zur Verfügung stellen kann. Und das wäre ja mindestens ein Zeitraum von 8 Jahren, ehe man ein neues Schiff projektiert, nach den neuesten Sicherheitsstandards. Und dass man dann eben eine Vollkostenrechnung aufmachen muss, Anmietung von anderen Segelschiffen und, die ja dem Steuerzahler dann auch Geld gekostet haben. Und diese Summen lagen bei 180 bis 200 Millionen. Und das war eben dann die Wirtschaftlichkeitsgrundlage, dass man gesagt hat, wir reparieren die Gorch Fock weiter, weil es wird zwar teuer, aber immer noch günstiger, als wenn wir uns für einen Neubau entschieden hätten.
Herr Gedichens, aber bei allem Respekt, das sind ja genau die Zahlen, die der Rechnungshof auch hinterfragt. Und deswegen bin ich da so vorsichtig. Andere Großsegler, die spanische Werft, Alexander von Humboldt II in Bremen gebaut, hat man in 3 Jahren bauen können. Und der Rechnungshof bezweifelt ja die Zahlen aus dem Jahr 2016. Der Rechnungshof sagt ja, es drängt sich zumindest der Eindruck auf, dass die Sanierung künstlich günstig gerechnet wurde, ein Neubau künstlich teuer gerechnet wurde. Ich glaube, deswegen ist es zumindest die Mühe wert, jetzt noch einmal in Ruhe drauf zu gucken und zu schauen, ob man die Zahlen belastbar bekommt.
Frau Möller?
Naja, ich finde, dass beides zutrifft. Denn wir haben einerseits haben wir natürlich eine Überbrückungszeit bei einer Neubeschaffung, die irgendwie zu überbrücken wäre, sei das, was Herr Gedichens oder was Ingo Gedichens ausgeführt hat, ist da sicherlich zutreffend. Müsste man die Zahlen natürlich nochmal nachfragen. Also was Tobias Lindner sagt, ist da auch zutreffend. Man muss genau eine gute Kostenkalkulation machen. Und gleichzeitig muss man, ich habe auch die Frage gestellt und die wurde mir nicht beantwortet, warum man bisher, sagen wir, die Neubeschaffung noch nicht projektiert hat. Denn irgendwann wird das Schiff ja in eine Obsoleszenz gehen, also wird auslaufen und wird ersetzt werden müssen. Und an diese Planung ist man noch nicht drangegangen. Und die Frage danach, also meine Frage danach, wurde auch bisher noch nicht durch das BMVG beantwortet.
Wir haben ja jetzt in den letzten Wochen weitere Dokumente bekommen, zuletzt in der vergangenen Woche die Stellungnahme des Ministeriums als Antwort auf den Bundesrechnungshof. Das geht ein bisschen hin und her, weil jeweils die andere Seite reagieren darf auf Vorwürfe, die erhoben werden. Was mir nach wie vor nicht einleuchten will, ist, warum das Ministerium zustimmt, dass sowohl ganz grundlegende Dinge wie die Zustandsbeschreibung des Schiffes, als es ins Trockendock kam, nicht ausgereicht hat, wie auch die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen in den Jahren danach. Da scheint es mir doch wirklich so grundsätzliche Mängel zu geben in der Zeit, in der man versuchen wollte, unter einer neuen Ministerin gerade diese Dinge doch erheblich zu verbessern. Oder sehe ich es falsch?
Ich glaube, mein Eindruck, und ich meine das jetzt gar nicht ketzerisch oder bösartig, das Herz vieler Menschen hängt an der Gorch Fock, vor allem in der Marine. Und natürlich gibt es und gab es in der Vergangenheit, vor allem auch unter Druck im Haushalt, immer wieder die Sorge, kann man das Schiff noch halten oder wird irgendjemand mal auf die Idee kommen, aus Kostengründen auch generell die Frage eines Großseglers in Frage zu stellen. Und der Rechnungshof sagt ja, seit 1979 sind die schiffbaulichen Untersuchungen an der Gorch Fock nicht mehr korrekt oder vollständig durchgeführt worden. Und das hat sie natürlich aufgeschaukelt. Die Ministerin hat dann Informationen erreicht, die aus heutiger Sicht weder richtig noch vollständig waren. Und natürlich muss man dem nachgehen. Frau Möller hat ja zu Recht die Frage gestellt, ob es richtig ist, dass ein Projektleiter, der am Ende des Tages in Koblenz sitzt, wo zwar die Mosel fließt, aber wo man eben nicht mit Großseglern oder mit Korvetten oder mit Fregatten auf dem Rhein oder der Mosel rumfährt, ob das wirklich die vernünftige Lösung nach der Bundeswehrreform unter Herrn de Maizière ist oder ob es vielleicht sinnvoller wäre, auch Teile der Verantwortung, die für Nutzung und Instandhaltung eben zuständig sind, wieder an die Küste zu verlagern. Ich finde, das ist eine Frage, aber natürlich, Frau von der Leyen ist jetzt seit 2013 im Amt. Sie tritt ja bewusst mit dem Anspruch an, Dinge im Beschaffungsbereich besser zu machen. Mhm. Und natürlich muss man die Frage in den Raum werfen, warum dann so eine Kostensteigerung um den Faktor 13, Faktor 14, je nachdem, wie man es rechnet, hier zustande kommen konnte.
Herr Remme, ich möchte den Kollegen Lindner nicht irgendwie korrigieren, weil er in den Details und das, was er weiß, ja richtig liegt. Nur ich finde, die Vergleiche hinken immer etwas. Wir reden bei der Gorch Fock über ein über 60 Jahre altes Schiff. Normalerweise sind die Lebenszeiten unserer Fregatten liegen bei 30 Jahre. Die Fregatte Lübeck wird etwas über diese 30 Jahre hinaus zur See fahren, weil die neuen Fregatten der Klasse 125 verspätet zulaufen. Also muss man in ein doppelt so altes Schiff natürlich wesentlich mehr investieren. Außerdem ist ein Segelschiff natürlich ganz anderen Kräften ausgesetzt. Und von daher kann es ganz andere Schäden geben durch die Segelei, weil man dieses Schiff ja auch immer wieder an seine Leistungsgrenzen am hohen Wind heranführt. Und ich sage mal, ich bin in dieser Runde einer der wenigen, der in einem frühen Stadium auf der Gorch Fock war, um zu gucken, wie die Schadenslage dort wirklich ist. Und als man das alte Teakholzdeck entfernt hat, hat man eben das Stahldeck völlig verwelkt gesehen. Also das Segelschiff, platt ausgesprochen, auch für die Hörerinnen und Hörer mal erklärt, hat sich dieses Schiff wie eine Cola-Dose unten nach links und oben nach rechts gedreht, verdreht. Der gesamte Schiffskörper war wellig. Und von daher war in der Schadensaufnahme, weil gesagt wurde, es wurde auch in den Vorjahren nie eine hundertprozentige Schiffsbefundung gemacht. Das macht man bei Schiffen grundsätzlich nicht, weil man in der Marine in der planmäßigen Instandsetzung ist. Und immer wenn der schiffstechnische Offizier oder die Schiffsführung Schäden am Schiff erkennt, dann wird das gemeldet und mit diesen Meldungen geht das Schiff dann in die Werft. Und 2016 war eine routinemäßige Werft Instandsetzung geplant, die zunächst bei über 10 Millionen lag. Das ist ein Betrag, der nach so einer Verwendung des Schiffes völlig normal ist. Ja. Und dann kamen eben die Folgeschäden, die dann entdeckt wurden, die dann im Grunde genommen ja wie eine Salami immer schlimmer wurde in der Salamitaktik, dass man am Ende bei 135 Millionen. Und zu der Summe muss man auch sagen, dass wir viele Baumaßnahmen, wenn wir das Schiff schon zerlegen und in diesem Dock auseinandernehmen, haben wir natürlich viele Maßnahmen vorgezogen, wie zum Beispiel das Ruderhaus erneuern, wie die Totalüberholung der Hauptmaschine, wie, sag ich mal, die Masten und Takelage. Ja. Das wären Instandsetzungsmaßnahmen gewesen, die erst in den Folgejahren zu Buche geschlagen hätten, jetzt aber in der Gesamtsumme summiert werden.
Also ich glaube, ich würde da nicht unbedingt widersprechen, aber ich würde in Teilen doch eine andere Position einnehmen wollen. Ich glaube, weder Tobias Lindner noch Ingo Gedichtens noch ich würden in Frage stellen, dass es grundsätzlich zu Kostensteigerungen kommen musste, einfach aufgrund der Tatsache, dass im Laufe der Werftliegezeit andere Arbeiten hinzugekommen sind, die natürlich auch Kosten verursachen. Aber dennoch bleibt es ja zu fragen. 135 Millionen in Summe für ein unbewaffnetes Segelschulschiff, was eben nicht neu beschafft wird, sondern instand gesetzt wird. Wenn man dagegen stellt, ein Kriegsschiff, eine Korvette kostet 350 Millionen ungefähr, ist aus meiner Sicht wirklich eine Frage von Verhältnismäßigkeit und auch von so einem Gefühl für Verhältnismäßigkeit, dass da niemand gefragt hat. Und dann das gekoppelt mit den Korruptionsvorwürfen, die im Raum stehen, mit der nicht wahrgenommenen Verantwortung und Kontrolle, lässt mich schon die Frage stellen, ob die Kostensteigerungen in dem Umfang nicht hätten widerlegt werden müssen, ob da nicht jemand genauer hätte hinschauen müssen. Aus meiner Sicht ja. Und die Frage ist wirklich, wer und was hat dazu geführt, dass die kriminelle Energie sich so entfalten konnte, wie sie das getan hat, dass am Ende wir über 30 verschwundene Millionen reden müssen?
Gefühlte Unverhältnismäßigkeiten. Das wollen wir gleich noch vertiefen. Sie hören die Sendung zur Diskussion. Es geht uns im Schwerpunkt um die Gorch Fock, den Großsegler, der in schwerer Not ist, in Trockendock liegt seit Jahren und niemand weiß, wohin es weitergeht mit diesem Großsegler, ob er ein Museumsschiff wird, ob er abgewrackt wird oder ob er irgendwann noch einmal stolz instand gesetzt segeln wird. Wir sprechen mit Siemtje Möller von der SPD, Mitglied im Verteidigungsausschuss aus Wilhelmshaven zugeschaltet, Ingo Gädichins, CDU aus Lübeck zugeschaltet, auch er Mitglied im Verteidigungsausschuss und ein Dritter im Bunde, Ausschussmitglied Tobias Lindner von den Grünen, bei mir hier im Hauptstadtstudio in Berlin. Ich wollte einen Zustand beschreiben, der mich immer wieder den Kopf schütteln lässt, nämlich die Tatsache, dass jetzt sehr viel Geld ausgegeben wird, um dieses Schiff schwimmfähig zu machen, kurzfristig, in den nächsten Wochen und Monaten. Und sei es nur, so wurde mir erklärt, damit es abgewrackt werden kann. Denn, so die Erklärung, das sei in Deutschland nicht möglich, das sei nur auf einer Werft in Holland möglich. Schütteln wir hier gemeinsam den Kopf oder kann mir das jemand erklären?
Ja, das kann ich Ihnen sehr gut erklären. Die Gorch Fock hat im Moment keinen Ballast. Die Gorch Fock hat eine geöffnete Außenhaut, um die Hauptantriebsanlage zu setzen mit Welle. Und wenn wir jetzt das Dock fluten würden, dann würde die Gorch Fock im Hafenbecken sinken. Das kann von keiner Seite gewollt sein. Deshalb müssen wir jetzt noch einmal Geld in die Hand nehmen, um die Gorch Fock überhaupt schwimmfähig zu bekommen, um sie aus dem Dock herausholen zu können. Das gibt der Marine oder auch dem Ministerium die Entscheidungsmöglichkeit, weil wir ja auch nicht wissen, wie es mit der Elsfleder Werft weitergeht. Es ist ja eine Planinsolvenz beantragt, ob wir überhaupt mit dieser Werft weiterarbeiten können. Aber diese Entscheidungsfreiheit müssen wir uns erstmal erarbeiten. Abwracken im Dock der Bredow-Werft können wir die Gorch Fock nicht. Und ich habe ja einleitend gesagt, Herr Remme, das ist auch nicht mein Wunsch, denn Tobias Lindner hat gesagt, dass wir schon 69 Millionen in dieses Schiff investiert haben. Und das
aber unabhängig von Wünschen, Herr Gädichin, warum können wir das nicht? Warum kann Deutschland nicht im Trockendock ein kaputtes Schiff abwracken?
Sie brauchen eine Zertifizierung und unsere Werften haben sich nicht als Abwrackwerften positioniert, sondern die haben sich als Instandsetzungs- und Bauwerften in dieses Gewerbe eingebracht und die nächste Abwrackwerft wäre dann in den Niederlanden, die sich für sowas zertifiziert hat. Ich kann nichts dafür, für die Entscheidung, wie sich unsere Werften aufstellen, aber ich kann nur sagen, dass in den Niederlanden die nächste Abwrackwerft wäre.
Ja, also ich kann mir schwer vorstellen, dass man mal abfragen, was kaputt machen kann, aber das ist vielleicht so, Herr Lindner.
Also ich muss sagen, um die Gorch Fock schwimmfähig zu bekommen, werden uns gegenüber Zahlen von etwa 10 bis 11 Millionen Euro kommuniziert. Für mich ist es eine ganze Menge Geld. Es mag ja nicht viel Geld im Verteidigungshaushalt zu sein, aber ich glaube auch für die meisten Steuerzahler ist es eine Menge Geld. Und deswegen rate ich dazu, erst nochmal einmal mit einem kühlen Kopf nachzudenken. Was wollen wir überhaupt, wenn man zum Ergebnis kommt, dass es vernünftiger ist, das Schiff fertig zu sanieren? Und wenn man zu dem Ergebnis kommt, dann wird man natürlich das Schiff auch schwimmfähig machen müssen. Und in allen anderen Fällen rate ich einfach dazu, sauber Alternativen durchzukalkulieren, auch mal zu prüfen, ob nicht Niederländer in Deutschland bei der Bredow-Werft das Schiff dann im Zweifel, wenn man es abfracken will, auseinanderbauen können. Der Rechnungshof hat ja zu Recht kritisiert, dass zu Beginn der Instandsetzung der Gorch Fock Alternativen nicht vernünftig geprüft worden sind, dann sollten wir es wenigstens jetzt an dieser Stelle tun.
Frau Möller, ich wollte Sie fragen, weil Sie eben das Wort Verantwortungsdiffusion in den Raum gestellt haben, als wesentliches Element all dieser Fehlentwicklungen. Verantwortungsdiffusion, dieses Wort fiel auch vor wenigen Wochen in ganz anderem Zusammenhang. Da ging es nicht um die Gorch Fock, sondern da war es der Wehrbeauftragte in seinem Jahresbericht, der dieses Thema ganz, ganz zentral in seinen Jahresbericht stellte und sagte, das kann einfach nicht sein, die Art und Weise, wie wir Verantwortung aufspalten, wegschieben, um möglichst keine Folgewirkungen selbst tragen zu können. Ich glaube, an diesem Punkt könnte man ausweiten und sagen, steht die Gorch Fock symptomatisch auch für andere problematische Entwicklungen im Ministerium? Was meinen Sie?
Ich würde dem so zustimmen, denn was sich da um die Gorch Fock rankt und was man daran wirklich exemplarisch aufzeigen kann, ist ja genau das. Wir haben ein Schiff, an dem viele Herzen hängen. Wir haben auch einen, aus meiner Sicht, Bedarf der Marine, der gerechtfertigt ist. Das heißt, wir brauchen ein Segelschulschiff. Und nun haben wir einen Instandsetzungsprozess, der aus dem Ruder läuft, eine Beauftragung, die aus dem Ruder läuft, eine nicht durchgeführte Kontrolle. Dann heißt jemand in Koblenz zuständig. Dann wird auch gesagt, dann auf einmal das Marinearsenal, dann die Marine selber. Und wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, dann stimmt es auch, dass die alle zu einem gewissen Grade zuständig sind. Und am Ende hat man niemanden, der sagt, wir machen das jetzt so niemanden auch, der vor Ort sich das Schiff anguckt und sagt, das ist in Ordnung oder das ist nicht in Ordnung. Das ist eigentlich tatsächlich das Problem. Wir hatten früher diese Instandsetzungsbeauftragten, die auch die Verantwortung hatten für die Schiffe, für die Instandsetzung. Und das ist mittlerweile zu den Projektleitungen nach Koblenz gewandert und da eben tatsächlich eine nicht so große Nähe zu den grauen Schiffen vor Ort.
Und fällt jemandem in der Runde ein Beispiel ein, wo Sie sagen, da, bei diesem Projekt zum Beispiel, sehen wir ganz ähnliche Probleme, da gibt es Parallelen?
Naja, die Bundeswehr ist Spiegelbild der Gesellschaft. Und bei Rüstungsprojekten ist es halt eben so, dass ich Expertise brauche, dass ich Leute brauche, die sich um so ein Projekt kümmern. Und ich sag mal, wenn ich in andere Bereiche großer Bauprojekte gucke, dann ist das ja auch nicht alles immer reibungslos. Das soll nichts beschönigen. Wir brauchen hier einen vernünftigen Prozess innerhalb der Bundeswehr. Und ich sag mal, wir kommen aus einer Zeit, wo wir Standorte geschlossen haben, wo wir immer weniger Wehrmaterial bestellt haben, wo wir die Soldatinnen und Soldaten, die Anzahl reduziert haben. Jetzt befinden wir uns wieder im Aufwuchs und beklagen, dass allerorts Leute fehlen, die mit einer Fachexpertise solche Projekte begleiten können. Da müssen wir raus, das ist die Aufgabe und ich sehe ja auch viele positive Signale, dass man das möchte. Nur das geht dann wieder einher, dass wir bundesweit Fachkräftemangel haben, dass wir viele Dienstposten auch in den Ämtern nicht besetzen können. Das ist die Problemstellung, aber das ist, wie gesagt, Spiegelbild der Gesellschaft auch in der Bundeswehr.
Also ich weigere mich so ein bisschen, die These zu glauben, dass das Rüstungs- und Beschaffungsprojekte bei der Bundeswehr immer schiefgehen müssen, im Sinn von werden teurer, kommen später und können nicht das, was sie sollen. Sondern ich glaube, man muss sich da ganz genau mal anschauen, welche Kultur wir auch im Beschaffungsbereich, auch im Beschaffungsamt haben, auch bei solchen Instandsetzungsmaßnahmen. Ich wünsche mir ehrlich gesagt, dass wir es hinbekommen, gerade im Beschaffungsamt die Projektleiter so zu stärken, dass die auch den Mut haben und wissen, ihnen passiert nichts, wenn sie einmal auf die Bremse treten und sagen, halt, stopp, lass uns lieber mal eine Instandsetzung oder einen Beschaffungsvorgang unterbrechen oder abbrechen, hier läuft was aus dem Ruder. Statt Druck zu spüren, sie müssten es jetzt auf Teufel komm raus irgendwie durchziehen und zu einem Ende bringen, koste es, was es wolle. Das ist für mich, wenn ich mir mehrere Beschaffungsvorgänge anschaue, eines der Hauptprobleme, was wir auch kulturell haben, dass wir auch in der Bundeswehr, ich sage das mal so ein bisschen im Unternehmersprech, eine Kultur des Scheiterns brauchen, wo ein Projektleiter in Koblenz Rückendeckung haben muss, wenn er sagt, Moment, wir machen da lieber eine Pause oder wir lassen es bleiben, weil Kosten aus dem Ruder laufen.
Ist das, was wir hier machen?
Ja, Frau Müller. Man müsste dann ja nicht nur die Projektleitung selber stärken, sondern man müsste es ja auch personell oder finanziell anders ausstatten. Man müsste dann vielleicht auch darüber nachdenken, wie man beispielsweise Weisungsbefugnisse überdenkt, dass wenn auch Dienstposten von der Marine beispielsweise für die Instandsetzung von Schiffen abgestellt werden, dass es dann eben eine Zuweisung gibt zu dem BAMBW, also zu der Projektleitung, dass es da einfach auch eine bessere Verschmelzung dieser verschiedenen zuständigen Organisationen gibt. Ich glaube, man kann erstmal sagen, diese brauchen wir Verantwortung, wir müssen da auch zutrauen. Man muss vielleicht auch dahin kommen, dass man sich weniger externe Beratung oder überhaupt Beratung holt, sondern dass man auch wirklich das stärkt, dass Leute Eigenvertrauen haben und dass man auch die Expertise aus dem eigenen Haus nutzt. Das ist unbestritten. Aber gleichzeitig muss man dann wirklich auch konkret darüber nachdenken, wie geht es. Es geht nur, wenn man vor Ort beispielsweise die Projektleitung auch vor Ort positioniert, dass sie wie normale Ingenieure und Projektleitungen das an jeder Baustelle machen, dass sie einmal die Woche mindestens im Bauwagen sind und eben die Baustelle überprüfen, dass das mit Teil der Projektleitung wird, dass dann eben auch noch Weisungsbefugnisse erstellt werden, sodass dass die einzelnen Dienstposten eben auch zugelagert sind, dass es da einen stärkeren Austausch gibt und dass weniger versäultes Behördendenken ist, sondern mehr eine Verschmelzung, eine Verfasung vielleicht auch der unterschiedlichen Behörden.
Das, was Sie da auflisten und gerade mit dem Verweis, dass das wirklich gängige Praxis auf zahllosen Baustellen in der Republik ist, lässt mich denken, dass das eigentlich Binsenweisheiten sind, denen aber nicht gefolgt wurde. Externe Beratung würde den Weg auf ein ganz anderes Feld führen. Da will ich aber jetzt nicht hin. Ich möchte auf ein anderes Stichwort raus. Best Practice. Ist das, was wir hier machen, Schwarzmalerei? Ich sagte es, Ursula von der Leyen will ja seit einigen Jahren im Bereich Beschaffung für Modernisierung sorgen. Gibt es möglicherweise in den eigenen Reihen Beispiele, von denen wir lernen können, wo wir sagen können, es geht eben nicht nur alles schief. Schauen wir uns dieses Projekt an oder das. Das ist wirklich mal so gelaufen, wie wir uns das vorgestellt haben. Beispiele? Irgendjemand hier in der Runde? Ja, Tobias Lindner.
Ja, nickt. Also ich glaube, als Opposition kann ich da am ehesten die Ministerin an ein, zwei Stellen freisprechen, wobei es mir halt auch gar nicht um die Ministerin als Person geht. Wenn man sich den halbjährlichen Bericht über Rüstungsangelegenheiten anschaut, den wir im Verteidigungsausschuss bekommen, dann gab es da in der Vergangenheit auch Projekte, die sind vernünftig gelaufen. Also ich nenne jetzt mal zwei Stichworte, erkläre auch gleich, was ich damit meine. Da geht es um Lenkflugkörper, die man an Kampfflugzeuge ranschraubt, die Iris-T oder Meteor. Die sind im Kostenrahmen geblieben, die haben auch die Eigenschaften gehabt, also das erfüllt, was sie sollen. Und wenn man sich anschaut, was die Ursache dafür ist, dann beispielsweise, weil man zwar international das Teil entwickelt und bestellt hat, aber sich auf eine Spezifikation geeinigt hat. Also es wird immer dann teuer, komplex und damit auch gefährlich für ein Programm, wenn fünf Nationen beispielsweise einen Hubschrauber entwickeln, aber jeder dann noch eigene Detailänderungen dran haben will, sodass sie am Ende nicht einen Hubschrauber für fünf Nationen haben, sondern in Wahrheit fünf Hubschrauber für fünf Nationen. Und es gab in der Vergangenheit Projekte, die sind im Kostenrahmen geblieben, die sind pünktlich gekommen, die haben das erfüllt, was sie sollen. Und da ist eine Weisheit, nicht zu viel wollen, keine Goldrandlösung wollen, sich auf eine Spezifikation einigen, nicht während der Entwicklungsphase dann nochmal die Spezifikation verändern. Wenn man daraus Lehren zieht, glaube ich, kann man auch eine Menge Steuergeld einsparen und es kommt was bei der Truppe am Ende des Tages an.
Andere Beispiele, Herr Gehlichens, Frau Möller?
Also wir haben jetzt als Ersatz für den Hubschrauber Sea King, der auch die SAR-Rolle einnimmt, haben wir den Sea Lion. In der Folge, das war ein quälender Prozess in der Entscheidung, das war aber dann die Schuld der Politik, dass wir nicht früher entschieden haben, aber als entschieden wurde oder die Entscheidung gefallen war, hat man sehr schnell diesen Marinehubschrauber entwickelt und er wird auch jetzt fast im Zeitrahmen abgeliefert. Also es gibt viele positive Beispiele, aber ich sag mal, den Kernpunkt hat der Kollege Lindner eben genannt. Wenn man mehrere ins Boot holt, wenn man die sogenannten Arbeitsgemeinschaften aufruft, dann habe ich immer die Möglichkeit, in dieser Arge den Finger auf den anderen zu zeigen, weshalb ein Projekt nicht läuft. Das ist wieder ein Negativbeispiel bei der Fregatte 125, die über 40 Monate im Verzug in der Ablieferung ist. Aber da habe ich solche Arbeitsgemeinschaft und jeder kann den Finger auf den anderen zeigen und immer begründen, weshalb es nicht funktioniert.
Ja, wobei da gibt es jetzt auch noch ein Positivbeispiel. Ne? Wenn wir über das Selbstverteidigungssystem, also über CORA oder das ELOCA-System nachdenken, da gab es dann ja tatsächlich das, was beschrieben wurde, dass sie alle mit dem Finger auf sich gezeigt haben, bis dann irgendwann auch der Druck groß genug war, dass sie sich zusammengesetzt haben und jetzt sehr zeitnah und zügig gemeinsam eine Lösung gefunden haben, wie da nachgerüstet werden kann, weil es tatsächlich eine Nachforderung seitens der Marine gab, aber eben auch noch ein Versäumnis seitens der Industrie und man hat sich jetzt geeinigt, wie das gelöst werden kann. Das auch in überschaubarem Zeitrahmen, ich glaube von ein paar Wochen. Das ist, glaube ich, also klar, die F-125 steht eigentlich genau für das Gegenteil und trotzdem kann man da drin auch schon noch ein Beispiel finden, wie es funktionieren kann. Ich glaube, einer der wesentlichen Punkte dabei ist, dass man der Kompetenz des eigenen Hauses vertrauen muss und auch kann. Denn dort arbeiten so viele erfahrene, kompetente Leute, dass man die benutzt und denen eben auch das Vertrauen ausspricht, dass sie gute Arbeit leisten und dass sie da auch bestimmte Zuständigkeiten haben. Also dass auch eine Atmosphäre des Vertrauens entsteht, sodass sie diese Rüstungsprojekte auch gut und gerne erledigen möchten.
Was mich eingangs ein wenig gewundert hat bei meiner ersten Frage, ist, dass zwei von Ihnen auf diese Probleme rund um die Gorch Fock erst in relativ kurzer Zeit aufmerksam geworden sind. Ich glaube, Herr Lindner und auch Frau Möller haben auf das vergangene Jahr verwiesen. Hapert es da auch an der Information, die Sie als Abgeordnete im Ausschuss bekommen? Denn die Explosion der Kosten weit über das Maß hinaus, wir reden da schon lange dann nicht mehr von 10 Millionen, sondern waren längst im mittleren zweistelligen Millionenbereich, die sind ja in den Jahren vor 2018 geschehen.
Es ist ja nicht so, dass wir uns in den Jahren zuvor nicht mit der Gorch Fock beschäftigt hätten, aus unterschiedlichen Gründen. Ich meine, Ingo Gädichens hat vorhin den tragischen Todesfall genannt, den es da auf dem Schiff auch gegeben hat. Also so ist es ja nicht. Ich war schon kritisch, als die Kosten irgendwie auf 70 Millionen hoch explodiert sind. Ja. Der Punkt ist, ab wann ich das Gefühl hatte, da läuft was völlig aus dem Ruder, war die zweite Kostensteigerung. Man muss natürlich auch ganz ehrlich sagen, in einem Verteidigungsetat, der jetzt bei rund 44 Milliarden Euro ist, das klingt ein bisschen zynisch, aber klar, da kümmert sich ein Verteidigungsausschuss dann eher um die Milliardenposten und nicht um die 10 Millionen. Aber es ist ja gut, dass das Parlament jetzt hellhörig wurde. Und es ist ja auch gut, dass der Rechnungshof auf den Bundestag zugekommen ist und gesagt hat, Leute, da liegt der Fehler im System. Und da geht es jetzt weniger darum, dass es ein Segelschulschiff ist und kein Kampfschiff. Und da geht es weniger darum, dass 135 Millionen Euro zu 44 Milliarden Gesamtetat immer noch überschaubar ist. Sondern es geht natürlich um das Beispielhafte, dass es nicht sein darf, dass die Instandsetzung eines Schiffes sich um das 14-fache verteuert und dass man da den Fehler im System suchen muss.
Frau Möller?
Also die Kostensteigerungen sind aufgetreten in der letzten Wahlperiode. Ich will mich deswegen nicht aus der Verantwortung reden, das habe ich bisher auch noch nie getan.
Ja.
Mhm. Aber deswegen ist es für mich halt erst besonders offenkundig geworden, letztes Jahr im Dezember, als es eben vor allen Dingen auch um die Korruptionszusammenhänge ging, weil ich ja hier als regional betroffene Abgeordnete dann auch eher von dieser Warte aus gucke. Mhm. Ich habe in unmittelbarer Nähe, ist nicht mein Wahlkreis, aber eben im Nachbarwahlkreis, die Elsweter Werft. Ich habe in meinem eigenen Wahlkreis Unterauftragnehmer, die auch bedeutende Außenstände haben, die sich auch im Millionenbereich bewegen.
Und plötzlich geht es dann auch um Arbeitsplätze, oder?
Ja, es geht um Arbeitsplätze, es geht auch um Industriestruktur. Im ländlichen Raum, also nicht nur um die Arbeitsplätze, sondern überhaupt auch um einen ganzen Standort, um einen Werftenstandort. Also da geht es auch um viel mehr. Deswegen war das für mich dann erst offenkundig und auch ist erst so sehr stark an mich herangetreten. Ich habe mir letztes Jahr im August das Schiff angeguckt, genauso wie der Kollege Gedichens war ich vor Ort mit einem Kollegen aus dem Haushaltsausschuss und habe eben auch deswegen nachvollziehen können, warum es zu Kostensteigerungen kommen musste, wenngleich die Höhe natürlich immer noch die Fragen aufwirft.
So, unterm Strich, sagt Tobias Lindner von den Grünen, ist es eben auch nur angesichts eines gewaltigen Haushalts ein Segelschiff. Dennoch will ich am Ende dieser Diskussion, und wir haben noch so gut anderthalb Minuten, die Frage an Sie alle drei stellen, wagen Sie sich da aus dem Fenster, wenn dieses Kapitel beendet ist, was wird die Marine dann haben und was wird es gekostet haben? Was für ein Schiff haben wir dann? Sie haben alle drei gesagt, der Bedarf an einem Großsegler ist im Prinzip da. Wie geht dieses Drama aus? Und ich fange mal hier in Berlin an. Herr Lindner.
Also ich persönlich wäre dafür, dass die Marine schnellstmöglich eine neue Gorch-Fock, eine Gorch-Fock 3 hat. Aber wenn Sie mich in die Glaskugel blicken lassen, dann wäre meine Prognose, dass am Ende des Tages der Druck aus dem Parlament, der Druck auch von Nostalgiefans aus der Marine so groß sein wird, dass man das Schiff auf Teufel komm raus fertig saniert und es wird nicht bei 135 Millionen Euro bleiben.
Herr Gedichens.
Also mein Wunsch ist, dass wir sie jetzt schwimmfähig bekommen und dass dann entschieden wird, sie schnellstmöglich zu Ende zu reparieren, sodass die Marine Mitte 2020 wieder ein Segelschulschiff zur Verfügung hat. Und auch wenn wir über das Segelschulschiff insgesamt und über Zahlen gesprochen haben, sind meine Gedanken natürlich bei der Besatzung, die durch die mediale Berichterstattung teilweise Höllenqualen erleidet, bis hin zum Kommandanten Nils Brandt. Also an die Menschen und an die, die da jetzt dran arbeiten und wirklich alles reingeben, damit dieses Schiff irgendwann wieder schwimmt, an die müssen wir an dieser Stelle auch denken.
Dennoch, Prognose Gesamtkosten?
Ich denke mal, wir werden den Kostenrahmen, weil 128 ohne Mehrwertsteuer geplant waren, dass wir bei 135 Millionen am Ende dann eine Punktlandung hoffentlich machen.
Frau Möller, Sie haben das Schlusswort.
Ich glaube, dass wir über die Kosten gar keine genauen Aussagen machen können, denn wir wissen, dass es irgendwelche Fantasiezahlen gibt und auch Fantasieforderungen. Da muss also erstmal aufgeräumt werden, um dann überhaupt genau beziffern zu können, was das Schiff kostet oder und welcher Schaden auch beim Steuerzahler, bei der Steuerzahlerin entstanden ist. Das heißt, für mich kann man die Kosten gar nicht genau beziffern. Es wurde die Obergrenze eingezogen. Ich hoffe, dass wir die halten können. Und gleichzeitig hoffe ich auch, dass wir ein Segelschulschiff so schnell wie möglich haben, gekoppelt mit der Planung eines Nachfolgers.
Vielen Dank. Ich danke Ihnen allen für die Diskussion und Ihnen noch einen schönen Abend.
Das war die Sendung zur Diskussion. Heute nicht nur ein Segelschiff. Die Gorch-Fock als Symptom der deutschen Rüstungsmisere. Es diskutierten die Bundestagsabgeordneten Ingo Gädichens, CDU, Tobias Lindner, Bündnis 90, die Grünen und Siemtje Möller, SPD. Die Diskussionsleitung hatte Klaus Remme.